Der große Fellnerlife-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellnerlife. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellnerlife-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der August 2024. Die Highlights.
Ja, wir sind zurück mit dem Jahresrückblick 2024 auf Fellner Live. Sie wissen ja, für jeden Monat in diesem so bewegenden, so aufregenden Jahr haben wir eine ganze Fellner Live-Sendung reserviert. Immer mit Ihren beliebtesten Studiogästen von Fellner Live, mit unseren Duellpaaren. Und da haben wir jetzt ein Paar, das in diesem Jahr für besonders positives Echo gesorgt hat, nämlich das Duellpaar Veronika Bornwiener und der Newcomer bei uns im Studio, Leo Lugner. Und Leo Lugner jetzt im August zur Analyse angesichts eines besonders tragischen Entwicklung in diesem Jahr, nämlich der August war jener Monat, in dem wir von unserem wirklich geliebten Society-Star und Objekt der journalistischen Begierde, müsste man fast sagen, von Richard Lugner Abschied nehmen mussten. Und zwar völlig überraschend, da hat er im Februar noch einen rauschenden Opernball mit Priscilla Presley gefeiert oder sich im April und Mai in seine viel jüngere Simone verliebt, aufgrund eines Inserats in der Zeitung Österreich. Da hat er sie dann schon im Juni in einer rauschenden Hochzeit, die live auf OE24TV übertragen wurde, geheiratet. Und da wollte er eigentlich mit ihr einige wunderschöne Jahre verbringen. Und dann 72 Tage nach der Hochzeit der Todesfall. Richard Lugner stirbt im August 2024.
Bau- und Society-Löwe Richard Lugner ist tot. Er ist laut Medienberichten im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling gestorben. Richard Lugner war vom Parkett der Wiener Society nicht wegzudenken. Er kandidierte auch als Bundespräsident, vor allem aber mit den Stargästen, die er jedes Jahr um viel Geld zum Opernball brachte, blieb er immer im Gespräch. Der Grundstein für Lugners Medienpräsenz war allerdings der Bau der ersten Moschee Wiens.
Ich war an einem Samstagnachmittag im Jahr 1977 ungefähr, bin ich im Büro gesessen im November und da war es neblig und geregnet hat und mir hat die Arbeit überhaupt nicht gefreut. Und eine Bekannte hat mich angerufen, es möchte jemand mit mir über die Moschee reden. Sag ich, gut, red mal. Der hat zuerst nur gefragt, wegen Planung und jenes und dann ändern. Und der war 3 Stunden bei mir und nach 3 Stunden hat er gesagt, sie müssen die Moschee bauen. Und ich habe gesagt, das kann ich ja nicht und das ist nicht so weit. Und dann habe ich gesagt, gut, also ich versuch's. Da war immer irgendeine Zeitung da, um sich für verschiedene Details zu interessieren. Und dann gab es auch gleich eine Feier für das Minarett. Da haben wir mit dem Kran das Kupferdach aufgesetzt, dann gab es die gleichen Feier fürs Dach von der Kuppe und dann gab es die Eröffnung und ich war dann einfach bekannt und die Aufträge sprudelten dann nur so bei mir.
Das Geschäft florierte, aber auch der Tratsch um den Baumeister.
Damals habe ich mich positiv mit den Journalisten auseinandergesetzt, während heute als Lugner, wo ich keine Baufirma mehr habe, macht man aus mir ein bisschen ein Kasperl. Als Einkaufszentrumsbetreiber ist es meinen Kunden wurscht. Im Gegenseitig freuen sie, wenn sie den Lugner im Fernsehen sehen.
1988 kaufte Lugner dann ein Grundstück direkt am Wiener Gürtel, unweit der Stadthalle. 2 Jahre später eröffnete er dort sein Einkaufszentrum, die Lugner City. Heute eines der erfolgreichsten Einkaufszentren des Landes. Viele Menschen rieten Lugner damals davon ab. Er setzte aber auf ein aggressiveres Marketing anstatt Muttertagsaktionen.
Ich sage, bei uns gibt es dieselben Geschäfte woanders, nur gibt es zusätzlich noch, wie Sie sagen, Volksbelustigung. Ich sage einfach, bekannte Leute ziehen Publikum an und das ist mir wichtiger als zum Muttertag irgendwelche Herzen zu verkaufen.
Zur Berühmtheit wurde Richard Lugner aber weniger durch sein Schaffen als Baumeister als durch seine alljährlichen Auftritte am Wiener Opernball. Mit seinen Stargästen sorgte der Baumeister für Blitzlichtgewitter, entnervte Organisatoren und natürlich jede Menge Aufmerksamkeit für sich und seine City. Aber auch für seine Damenwelt war Lugner bekannt. Insgesamt war Lugner 6-mal verheiratet. Mit seiner 4. Frau Christina Lugner teilte er seine Leidenschaft, im Rampenlicht zu stehen. Erst im Juni 2024 heiratete Lugner zum 6. Mal.
Wenn ich mir den Hest das anschaue, das war ein toller Hecht. Und mit 100 war es halt vorbei. Also ich, wenn es so vorbei ist, glaube ich, da will ich lieber vorher sanft entschlafen.
Ja, der Tod von Richard kam für alle überraschend. Was hat das verändert und vor allem, wie steht heute die Familie dazu?
Noch immer ein schwerer Schock für uns alle und das ist natürlich ein schweres Schicksal für die Familie gewesen. Auch wenn er schon weit über 90 war, ist es trotzdem so, dass es letztendlich überraschend kam und eine tiefe persönliche Lücke für uns alle hinterlassen hat. Aber natürlich auch, wie Sie es eh schon eingangs einmoderiert haben, in ganz Österreich eine Lücke entstanden ist am Society-Paket. Es fehlt jemand, der hier wirklich in Österreich das Land die letzten Jahrzehnte geprägt hat. Das ist natürlich für uns ein familiäres Schicksal zum einen, aber natürlich auch für das Land jemand, der das Land geprägt hat und jetzt nicht mehr bei uns ist.
Ja, Frau Palmer, wie haben Sie Richard Lugner gesehen? Sie sind zwar keine Society-Expertin, aber niemand in Österreich kann sagen, dass man Richard Lugner nicht gut gekannt hat. Er hat uns ja über Jahrzehnte begleitet und er war neben den Society-Aspekten natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, oder?
Ganz genau. Also zuerst mal meine aufrichtige Anteilnahme, vor allem an Ihre Frau.
Danke.
Ich stelle mir es nicht schön vor, den Vater zu verlieren. Sowas ist natürlich immer ganz besonders tragisch. Wie Sie es richtig gesagt haben, ich bin jetzt alles andere als gut informiert, wenn es um Society-Aktivitäten geht. Aber Richard Lugner war einfach eine der bekanntesten Personen in Österreich und spätestens durch die Bundespräsidentenwahl ist er zum Beispiel mir tatsächlich ein Begriff geworden. Ich kann mich auch noch an die Wahlplakate mit seiner damaligen Gattin erinnern. Das heißt, ich habe schon noch auch ein bisschen was mitbekommen von ihm und er war natürlich auch ein relevanter Arbeitgeber. Ich muss halt an der Stelle dazu sagen, ich habe ihn da eher als von Seiten der Gewerkschaft erlebt. Da gab es auch immer wieder Konflikte, ich sag's mal so. Dementsprechend habe ich da sicher einen anderen Einblick gewonnen wie jetzt andere Menschen. Aber ja, ich glaube, da ist jemand gegangen und jemand verloren gegangen, der durchaus sehr, sehr lang für viele Menschen im Land sehr wichtig war.
Herr Lugner, Sie sind der Schwiegersohn von Richard Lugner. Wie geht es jetzt weiter und wie schaut die Zukunft von Haus Lugner aus? Wird es eigentlich auch zum Opernball wieder Gäste geben? Wie schaut das aus?
Werden Sie sich überraschen lassen und das Haus wird so weitergeführt, wie er es wollte. Das Haus war immer ein Haus für alle Wiener. Ein Haus, was ein Haus der Begegnung auch zu einem gewissen Grad ist, wo Veranstaltungen stattfinden. Bei uns im Haus ist aktuell ein wunderschöner Christkindlmarkt mit einer Backwerk Stadt mit einem kleinen Eislaufplatz, wo jetzt in der Weihnachtszeit weihnachtliche Veranstaltungen stattfinden. Ich werde das Haus nutzen, um am 24. für alle Österreicher, für alle Wiener, die sich kein Weihnachtsfest leisten können, ein Weihnachtsfest zu veranstalten mit Musik, mit Essen, mit Vorspeise und Hauptspeise und auch einer kleinen Überraschung für all jene, die kommen, weil ich glaube, man muss auch in so einer Zeit etwas zurückgeben in der Weihnachtszeit. Und man darf nicht vergessen, dass manche Menschen keine Familie haben oder gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht das nötige Kleingeld haben, um irgendwo zu Hause groß aufkrochen zu können. Und das wollen wir zurückgeben denen, die es sich eben nicht leisten können. Aber auch nach der Weihnachtszeit gibt es immer wieder wunderschöne Veranstaltungen. Grundsätzlich ist bei uns jeden Samstag etwas los im Haus. Und wenn keine Veranstaltung ist, dann ist eine Hüpfburg, so eine Art Kinderspielplatz am Hauptplatz. Das hat er so eingestellt. eingeführt, das wird so weitergeführt. Die Lugner City ist für alle, die dort im Grätzl wohnen, im 16., 15. Bezirk, eine Art Hauptplatz vom Bezirk, wo man hinkommt, wo man sich trifft, wo es Lokale gibt, wo es Kaffeehäuser gibt, wo es auch Geschäfte gibt, wo man Geschenke kaufen kann, wo man sich belohnen kann, aber auch im Kino den Tag verbringen, Nachmittag, den Abend verbringen kann, auch mit einem wunderschönen Kinderprogramm. Es ist ein sehr familienfreundliches Haus. Das hat er so eingeführt und genauso wird das weitergeführt werden.
Trotzdem noch einmal die Frage, wird es einen Star geben beim Opernball?
Überraschen Sie sich.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV.
2024 war auch das Jahr der Politikerrücktritte, vor allem bei der SPÖ. Georg Dornauer musste sich verabschieden, weil er einen Hirsch erlegt hat. Aber auch der Linzer Bürgermeister Luca musste Abschied nehmen. Und zwar deshalb, weil er einem Kulturmanager vorher die Fragen seiner Bewerbung verraten hat. Das tut man halt nicht, deshalb war es aus für den Linzer Bürgermeister Luger. Aber viel aufregender als sein Rücktritt war das bevorstehende Taylor Swift-Konzert, auf das sich alle gefreut haben und das wegen einer Terrorgefahr abgesagt werden musste.
Das war der August 2024. Die Highlights.
In Wien haben Zehntausende junge Swifties, wie so nennt man die Fans von Taylor Swift, darauf gewartet, dass man endlich Taylor Swift auch in Österreich sieht. Ihre Tournee, ihre Welttournee hat ja fast Millionen angezogen. Ein derartiges Erlebnis wollte sich auch in Österreich niemand entgehen lassen. Aber es ist ganz anders gekommen. Ein 19-Jähriger aus Ternitz in Niederösterreich, man glaubt es ja nicht, ein kleiner Ort in Niederösterreich, ein Islamist, bastelte eine Bombe und wollte gemeinsam mit zwei Mittätern möglichst viele Ungläubige mit Macheten vorm Ernst-Happel-Stadion niedermetzeln und danach selbst als Märtyrer sterben. Unglaublich. Frau Bornwiener, haben Sie das im August miterlebt, wie das gewesen ist in Wien?
Das musste man miterleben, das war, glaube ich, nicht zu übersehen. Man muss dazu sagen, Taylor Swift ist halt der größte Star, den wir aktuell gerade haben. Und vor allem die Fans von Taylor Swift sind sehr, sehr leidenschaftliche Swifties und Fans. Und was ich halt wirklich extrem positiv erlebt habe, ist, da sind ganz, ganz viele Menschen extra nach Wien angereist, teilweise wirklich über mehrere Länder hinweg, haben viel Geld ausgegeben, haben sich monatelang auf dieses Ereignis gefreut und man hätte denken können, da sind jetzt ein Haufen wütender Menschen und am Anfang hat man sich sogar noch gesorgt, was macht man jetzt? Ist da jetzt eventuell ein gefährlicher, wütender Mob auf den Straßen unterwegs, der sich nach Taylor Swift fand? Aber es war ganz im Gegenteil so, dass die das wirklich total positiv genommen haben und dass diese Fans wirklich das Beste aus der Situation gemacht haben und dann an öffentlichen Plätzen in Wien Lieder gesungen haben, gemeinsame Stadtspaziergänge gemacht haben, miteinander Armbänder gebastelt haben, sich getroffen haben und für sich versucht haben, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und das war was ich persönlich wirklich sehr erstaunlich gefunden habe, weil ich kann mich an nichts Ähnliches erinnern, wo so viele Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, spontan auf die Idee kommen, miteinander was Gutes zu machen. Also das ist irgendwie auch was ich sehr schön gefunden habe, weil das halt auch irgendwie zeigt, am Ende des Tages sind wir Menschen halt doch soziale Wesen und wir brauchen uns gegenseitig und es ist einfach schön, wenn so viele fremde Menschen was trotzdem verbinden, das und Schönes miteinander teilen und deswegen glaube ich auch, dass uns das lange in Erinnerung bleiben wird.
Ja, wir haben Sie das gesehen im Sommer, es war heiß, es war schön und vor allem die Bilder aus Wien gingen ja in die ganze Welt. Also Polizisten haben diese Swiftie-Armbänder bekommen, junge Fans haben in der Innenstadt gesungen. Es war ein unglaubliches Schauspiel, fast besser als das Konzert.
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber eines hat das Ganze gezeigt, dass der radikal-islamistische Terrorismus nach wie vor die größte Gefahr für unsere Gesellschaft ist und dass vor allem jene, die besonders woke sind und die Regenbogenfahne schwingen, oftmals dann die ersten Opfer von diesen radikalen Terroristen sind. Und es hat aufgezeigt, dass der österreichische Verfassungsschutz, die österreichische Polizei in Wahrheit auf diesem Bereich völlig blank ist, völlig überfordert war, nur mit Hilfe ausländischer Informationen den Täter stellen konnte und letztendlich dann auch noch das Konzert abgesagt wurde, obwohl eigentlich die Gefahr vorbei war und die Täter Gott sei Dank gefasst waren. Und ein weiteres Thema, was aufgefallen ist, dass eben gerade auch diese Gefährder, diese potenziellen Terroristen mittlerweile als Sicherheitsfachkräfte bzw. im Bühnenaufbau mitgearbeitet haben, dass sich hier niemand angeschaut hat, welche Leute hier tätig sind. Und mir ist das schon aufgefallen. Ich habe vor vielen Jahren eine radikale Moschee im 6. Bezirk, wo ich freiheitlicher Bezirksparteiobmann bin, aufgedeckt, weil die haben in ihrem YouTube-Channel und Soundcloud-Channel die Reden ihres Imams veröffentlicht, die wirklich sehr beunruhigend waren, wo auch in Wahrheit verhetzende Inhalte gegeben wurden, Inhalte gegen Ungläubige gegeben wurden, die höchst problematisch wiedergegeben wurden, die höchst problematisch sind. Ich habe das aufgedeckt damals mit Ö24 und der Kronenzeitung gemeinsam. Es wurden auch Videos veröffentlicht, wo ein Imam dort beispielsweise ein Kind geschlagen hat. Seitens der Exekutive ist da nichts passiert. Es wurde bis dato weggeschaut. Diese Moschee gibt es nach wie vor. Sie hat halt keinen YouTube-Channel mehr, wo sie die Reden vom Imam herzeigen. Aber ich bin überzeugt, hinter verschlossener Türe werden da die Unappetitlichkeiten weiter gepredigt. Und wir sind hier untätig. Und es gibt noch immer kein Gesetz, was eben genau diese radikalen Strömungen verbietet. Und da möchte ich eines noch sagen, man muss hier differenzieren. Das sind radikale Islamisten, nicht alle Moslems denken so logischerweise, das ist ganz, ganz wichtig, das hier zu sagen. Aber gegen diese radikalen Tendenzen passiert viel zu wenig und das hat eigentlich gezeigt, dass unsere Exekutive da völlig blank ist in diesem Bereich.
Ja, wir haben jetzt gehört, dass die österreichische Exekutive auf diesen Auge fast blind ist. Ist es tatsächlich so? Sehen Sie das ähnlich, Frau Baumlehner?
Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, dass das Ganze natürlich nur aufgekommen ist mit Informationen aus den USA, weil die halt bei allen Chats, bei allen Bürgern auf der gesamten Welt alles mitlesen. Ob das jetzt etwas ist, was wir in Österreich nachahmen sollten, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Das andere ist natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, der Faktor, dass in Österreich de facto jeder und jede bei einem Wachdienst arbeiten kann und als Sicherheitspersonal aufgestellt werden kann. Und wir haben das ja auch schon erlebt, dass Menschen mit einem extremistischen Hintergrund zum Beispiel bei der Sicherung des Parlaments arbeiten, im Wachdienst. Also da gibt es tatsächlich ein gröberes Problem und dass da was passieren muss, sollte wirklich dieses Mal spätestens jetzt aufgezeigt worden sein, weil da gibt es eben wirklich schon länger Probleme. Und gerade eben, wenn es darum geht, um die Sicherung unserer wichtigen Institutionen oder eben auch um solche Konzerte, wenn sich dort solche Leute einschleichen können und dort arbeiten können, ist das natürlich wirklich ein Problem.
Ja, und das abgesagte Konzert, wir haben es besprochen, hat auf der einen Seite viel Ärger und Trauer in Österreich ausgelöst. Auf der anderen Seite hatten wir weltweit positive Schlagzeilen, weil eben Zehntausende Swifties in Wien feiern konnten, ungestört feiern konnten und sich vor allem von diesen Terrordrohungen nicht unterkriegen haben lassen. Sie haben Swifties Bänder verteilt, sie haben Swifties Lieder gesungen. Die Innenstadt vom Stephansplatz bis zu den Randbezirken war eigentlich voll von positiven jungen Menschen. Es hat zuversichtlich gestimmt für die Zukunft nicht nur Österreichs, sondern überhaupt für Europa. Es gab aber andere Lichtblicke aus österreichischer Sicht. Im August so war Paris für unsere Olympioniken eine Reise wert. Wir haben 5 Medaillen erobert. Der erfolgreichste war der schwergewichtige Valentin Pontus, der Kitesurfer. Niemand hat damit gerechnet, dass ein Österreicher Gold beim Kitesurfen gewinnt. Es ist aber so gewesen. Haben Sie die Olympischen Spiele irgendwie mitverfolgt, Frau Baumlehner?
Ich muss gestehen, nachdem ich auch nicht besonders sportaffin bin, habe ich davon jetzt auch nicht wirklich mir viel angesehen. Ich habe eher die Diskussionen rundherum verfolgt und mir ist natürlich eher aufgefallen, wie auf gewisse Dinge reagiert worden ist im Zuge der Eröffnung der Olympischen Spiele und im Zuge dessen, was Paris da zelebriert hat. Die haben das ja wirklich riesengroß gemacht und haben da mitunter auch für Kontroversen gesorgt. Unter anderem wegen einer Show, die, glaube ich, wo irgendwie nackte Menschen waren. Und
es war sehr skurril. Ja. Also,
genau,
also es wird leider versucht, mittlerweile auch den Sport zu politisieren.
Ja,
ich sage jetzt einmal, diese Politisierung des Sports ist ein Riesenproblem und man sollte davon Abstand halten. Es hat ja in Österreich auch der Ragnick, der vorher im Einspann erwähnt worden ist, auch versucht, den Sport zu politisieren. Ich glaube, das war sogar auch noch im August, bin mir jetzt nicht sicher, oder war es im Juli. Aber all diese Politisierung von Sport hat nichts zu verloren. Nichts verloren, Sport ist für alle da und da sollte man nicht immer irgendwo eine Gruppe hervorheben.
Aber Herr Lugner, Sport ist doch auch was Verbindendes und Sport ist ja, ich meine, wie gesagt, ich bin kein Sportler.
Wenn ich jemanden ausschließe, verbinde ich nicht.
Aber was ich schon wichtig finde und was Sport wirklich kann und was die Besonderheit von Sport ist, ist, dass es ein verbindendes Element ist. Man sieht das in Stadien, kommen alle Leute aus allen Gesellschaften zusammen.
Ist. Und wenn man es politisiert, ist das dann nicht mehr so.
Nein, ich sehe das eben nicht so, weil es unpolitisch ist, sondern weil Sport einfach was ist, was die Leute verbindet. Über alle Gesellschaftsschichten hinweg, unterschiedlich, unabhängig von ihrer Herkunft, von dem, was sie tun. Und das ist was Schönes und das ist was Gutes. Und das ist was, wofür Sport auch wirklich eine gesellschaftliche Funktion hat. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum genauso wie kulturelle Ereignisse, genauso wie solche Konzerte, wir so etwas fördern sollten und gutheißen sollten. Und natürlich ist das auch in einer gewissen Form politisch, weil das heißt ja auch, dass etwas, was verbindend ist, etwas, was inklusiv ist, das auch bleiben soll. Und wenn man da jetzt reingehen würde und da jetzt eher Hass schürt, dann passiert eher das, was wir jetzt zum Beispiel auch bei Hooligans sehen oder was wir in Großbritannien dieses Jahr leider auch erlebt haben, dass das instrumentalisiert wird und dass dabei dann Massenschlägereien rauskommen, wie wir es zum Beispiel in Großbritannien hatten, weil andere Konflikte da hineingetragen werden. Aber das Schöne an Sport ist das Verbindende und das ist auch das, warum Olympia, glaube ich, etwas Besonderes ist und immer noch so intensiv zelebriert wird, weil die Wirkung von diesen Events eben weit über das rein Sportliche
hinausgeht. Es hat eines, was wir nicht gezeigt haben, ist auch, was wir nicht besprochen haben, ist bei der Olympiade gewesen, dass die israelischen Spieler einen massiven Schutz brauchten, weil in Frankreich ein massives Problem mit Antisemitismus herrscht aufgrund der Massenzuwanderung aus den arabischen und afrikanischen Staaten, mussten dort die jüdischen Spieler ganz besonders geschützt werden. Das ist vielleicht auch ein sehr tragischer Teilaspekt, die diese Olympischen Spiele gezeigt haben.
Ja, man muss aber bitte bei Frankreich dazu sagen, weil Sie von Massenzuwanderung reden, das ist ein Kolonialstaat und es gibt ganz viele Menschen in Afrika, die wurden ja von Frankreich lange auch mitregiert, die haben die französische Staatsbürgerschaft. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit Massenzuwanderung.
In Österreich und Deutschland.
Das ganz genau, also schon, ne? Das sind Franzosen, wollte ich an der Stelle nur anmerken.
Ja, aber am Ende der Spiele standen eben 5 Medaillen. Ich habe es vorhin eben erwähnt. Gold für den Kitesurfer, Gold auch für die Segler. Und eines sei schon dazu gesagt, es war völlig neu, was in Paris passiert ist bei diesen Olympischen Spielen. Einbezogen war die Seine, also tausende Boote sind. Es war ein Spektakel der einzigartigen Geschichte in Olympia. Vielleicht könnte man sowas auch einmal in Wien versuchen. In Österreich hingegen gab es eben 2 politische, innenpolitische Themen, die im August aufpoppten. Das eine ist Beginn der Wahlkampfshow der FPÖ, die ja dann später im September einen großen Höhepunkt gehabt haben. Und auf der anderen Seite der wirkliche Niederschlag von einigen Teilen in der SPÖ durch die Affäre in Linz. Dort musste der Bürgermeister, der SPÖ-Bürgermeister, zurücktreten. Klaus Luger räumte ein, dass er bei der Affäre um das Brucknerhaus eigentlich falsch informiert hat, einerseits die Öffentlichkeit und andererseits hat er einen Mitbewerber mit Informationen versorgt, die er so nicht rausschicken hätte dürfen. Wie haben Sie diese Affäre gesehen, Herr Lugner?
Ja, höchst problematisch, aber es zeigt natürlich diese Freundschaftsmentalität, wo Dinge abgesprochen werden, die leider in weiten Teilen des Landes vorherrscht, wenn ich mir anschaue, dass so viele Ämter politisch besetzt werden, anstatt dass man den Bestqualifiziertesten nimmt. Das halte ich durchaus für eine problematische Vorgehensweise in diesem Land, und diese Affäre hat das einfach wieder einmal verdeutlicht. Man muss wissen, dass in Österreich selbst jeder Polizeichef eines Bezirkes politisch besetzt wird, und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, dass da ein Parteibuch etwas verloren hat, um jemanden irgendwo einen Job zu kommen zu lassen.
Ja. Der Herr Luger ist der Lüge überführt worden. Er hat ja auch mehrfach wirklich nachweislich abgestritten, was dann durch Chats dokumentiert worden ist. Er hat seinen Hut genommen, er ist zurückgetreten. Das war, wie ich glaube, die einzig mögliche Variante, die man da machen kann. Und das ist was in dem Fall, was ich sogar positiv anerkennen muss, weil in Österreich muss man Rücktritte ja immer sehr, sehr lange suchen und lange einfordern. Und da gibt es ganz andere Sesselkleber, die auch überführt werden, die so einen Rücktritt nicht wagen. Und das ist schade, weil ich finde, Österreich muss endlich einmal an einen Punkt kommen, wo diese, auch die Korruption im Kleinen, die tatsächlich problematisch ist, tatsächlich eingegrenzt wird. Egal wo und von welcher Partei und auf was für einer Ebene. Das ist einfach, gerade in Zeiten, wo der soziale Aufstieg nicht mehr so funktioniert, wie das früher der Fall war, und gerade in Zeiten, wo viele Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, ist jegliche Art von Korruption einfach wirklich ernst zu nehmen und abzustellen.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren: Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV.
2024 war das Jahr der Widersprüche. Sie erinnern sich noch an den Wahlkampf. Da hat uns der Bundeskanzler Karl Nehammer immer erklärt, dass alles in diesem Land so wunderbar ist. Budgetdefizit gibt's nicht. Wie bitte? Budgetdefizit? Kennen wir nicht. Er hat uns gesagt, Sparpaket, na, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, Wirtschaftswachstum wird großartig werden. Das Land geht fantastischen Zeiten entgegen. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das Budgetdefizit ist in Wahrheit explodiert.
Das war der August 2024. Die Highlights.
Neben dieser Affäre gab es innenpolitisch noch die Entscheidung, dass Magnus Brunner, unser Finanzminister, nach Brüssel wechseln wird. Es war zwar noch nicht klar, in welcher Funktion er Kommissar wird, inzwischen wissen wir es. Er ist zuständig für Migration, eigentlich ein Weitersprung, den er gemacht hat. Was er uns in diesem Monat, als er sich verabschiedet hat, allerdings nicht gesagt hat, war, dass das Budgetdefizit in Österreich deutlich höher ist und das Loch, in das wir fallen werden, deutlich tiefer ist als angenommen, oder?
Völlig richtig. Ich habe das ja damals noch so analysiert, dass in Wahrheit Karl Nehammer ihn weggelobt hat, um irgendwo einen möglichen Konkurrenten wegzuschicken. Mittlerweile angesichts dieser Budgetkatastrophe, glaube ich, hat er sich weggerettet, weil als Finanzminister hätte er sich auch nicht halten können mit dem, was da in Wahrheit passiert ist.
Ja, das waren dramatische Stunden, und noch etwas hat uns extrem aufgeregt in diesem August. Es wurde bekannt, dass eine Familie in Wien, eine syrische Familie, insgesamt 4.600 Euro netto Monat für Monat kassiert, also Grundsicherung und Kinderbeihilfe. Vielleicht waren es sogar 6.000 Euro, also vieles läuft schief in diesem Zusammenhang. Haben Sie das auch mitverfolgt?
Ich habe das auch mitverfolgt. Ich finde das aber nicht weiter tragisch, weil das sind in Österreich keine 100 Familien, die so viel Geld bekommen. Und ich meine, ich bin Mama, ich habe zwei Kinder. Ich weiß, dass Kinder sehr, sehr viel Geld kosten. Und das hört sich jetzt im ersten Moment nach wahnsinnig viel an, wenn man sich überlegt, wenn man ein paar schulpflichtige Kinder hat, was das kostet. Alleine schon der Schulbeginn jedes Jahr, dann irgendwelche Ausflüge, die sie machen müssen. Geld, das man ihnen permanent mitgeben muss für diverse Theateraufführungen und so weiter, die sie sich anschauen, dann ist das am Ende des Tages nicht so viel Geld, sondern dann ist das halt das, was 7 Kinder tatsächlich kosten. Und es ist auch was, wenn wir ehrlich sind und wenn wir es in Relation setzen zu dem, was wir in Österreich für andere Dinge ausgeben, ein geradezu lächerlich kleiner Betrag. Und natürlich ist das jetzt was, was man verwenden kann, damit man Leute emotionalisiert, womit man Stimmung machen kann. Natürlich ist das auch was, was Leute aufregt, die arbeiten gehen und wesentlich weniger Geld haben. Ich finde aber, das zeigt vor allem eins. Das zeigt vor allem, dass wir ein Problem damit haben, dass die Löhne grundsätzlich inzwischen in Österreich so niedrig sind, dass wenn man jetzt zum Beispiel 2 Eltern hat mit 4, 5 Kindern und die würden beide arbeiten gehen, dann hätten die tatsächlich weniger Geld. Und das ist eher das Problem, das ich da sehe, weil man einfach merkt, das Leben wird immer teurer, die Lebenserhaltungskosten werden immer höher und das geht sich bei immer mehr Leuten immer weniger aus. Und es gibt einen extrem hohen Bedarf, wenn es um Familienleistungen geht. Und das könnte man natürlich dann auch auf andere Art und Weise regeln, indem es zum Beispiel Essen in Schulen gibt, indem zum Beispiel die diversen Schulaktivitäten, die für alle Eltern wirklich eine Belastung sind, nicht immer automatisch von den Eltern bezahlt werden müssen, sondern zum Beispiel auch von den Schulen selbst. Und da gibt es wahnsinnig viel Handlungsbedarf. Und das, fände ich hier, wäre eine viel, viel wertvollere Debatte. Wie kann man es Familien und Eltern in Österreich grundsätzlich einfacher machen und nicht, wie kann man keinen 100 Familien in Österreich was wegnehmen, weil davon haben alle anderen Eltern auch nichts.
Gut, es sind aber Familien, die vorher nichts ins Sozialsystem eingezahlt haben, oder?
Ja, es zeigt einfach, wie unser Sozialstaat, die Sozialromantik der Linken absurd ist, wie sie für die eigene Bevölkerung schlecht ist. Und man könnte es auch einfach anders machen, beispielsweise wie Länder, die klassische Zuwanderungsländer sind, die Arabischen Emirate, aber auch Singapur. Wenn man da hinkommt, egal wo man her man kommt, kann man hinkommen und arbeiten. Man verdient sogar sehr gut, es gibt gute Löhne, aber man kriegt nichts für nichts, fürs Nichtstun. Und bei uns ist so, zu uns kommen Leute, wandern ein unter fadenscheinigen Asylgründen, mit vielen Kindern, produzieren noch weiter Kinder und kassieren dann auf unsere Kosten und lassen sich's gut gehen. Und das kann bitte so nicht sein, so kann ein Staat nicht funktionieren. Das ist nicht gerecht, das ist ungerecht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Freiheitliche auch bei den Wahlen so dazu gewinnen, weil die Leute mit diesen Ungerechtigkeiten endlich einmal aufgeräumt haben wollen in Österreich und dass das eben so nicht weitergehen kann. Es ist so, dass eine Familie mit den gleichen Kindern, wo die Elternteile arbeiten gehen, dass die weniger bekommen als die, die nichts tun. Und das ist ein Problem. Es sollten alle arbeiten gehen. Es sollte niemand, der jung ist und arbeitsfähig ist, zu Hause sitzen und nichts tun. Das ist einmal das nächste Thema. Und natürlich ist das schon ein Thema, was man besprechen muss und wo man hinzeigen muss. Und es tut mir leid, natürlich Frau Mehner, wie Sie das argumentiert haben, ist das auch kein richtiger Zugang und wahrscheinlich auch kein mehrheitsfähiger Zugang.
Also wenn ich das mal in Relation setzen darf, zum einen, ich würde mir auch wünschen, dass alle Menschen in Österreich arbeiten gehen können. Das Problem ist, wir haben die Arbeitsplätze nicht. Und vor allem, wir haben die Arbeitgeber nicht, die zum Beispiel sagen, ich stelle eine Frau über 45 ein. Also
dann können
ich komme langsam in können, das Alter, wo,
wir kommen,
wo auch ich schon am
wir kommen,
Arbeitsmarkt
Frau Pamina, wir kommen drauf, dass wir, das dass wir die Welt in Österreich nicht retten können. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und genau deshalb muss man jetzt, ja, ich habe aber sehr lange geredet, und genau deshalb, wir können die Welt in Österreich nicht retten, werden sie auch in Europa nicht retten. Deshalb müssen wir uns auch zugestehen, dass nicht jeder aus aller Welt nach Österreich und nach Europa ins Sozialsystem einwandern kann.
Wir können Österreich für die Menschen, die in Österreich leben, besser machen. Und das ist auch die Aufgabe der Politik und der Regierung in diesem Land. Und nur um das jetzt in Relation zu setzen, weil das so ein wahnsinniger Aufreger war und offensichtlich immer noch ist. Das Geld für diese nicht mal 100 Familien, das da drauf geht, ist ein lächerlich kleiner Betrag. Da geht es um ein paar Millionen Euro. Das ist im Gesamtbudget vollkommen irrelevant. Die FPÖ, die sich jetzt in der Steiermark gerade wegen Untreue, wo gerade Ermittlungen stattfinden, da geht es um einen Betrag von über 1 Milliarde Euro. Das heißt, das, was als Korruption bei der FPÖ
das,
im Raum
das,
steht,
wir haben das schon alles das besprochen, dass diese
dem,
Vorwürfe
diese
absurd sind.
Es ist noch nicht aufgeklärt,
es wird so vermittelt.
Es ist ein riesen Korruptionsskandal.
Weil in Österreich, sich die Polizei, anstatt echte Kriminelle zu verfolgen, beschäftigen sie sich damit, den politischen Mitbewerb und die Opposition zu verfolgen. Das ist schon etwas, was man immer mehr hier in Europa beobachten kann. Meinungsfreiheit wird zunehmend von Gesetzen und von der Polizei konterkariert. Das ist natürlich auch ähnlich in Graz der Fall.
Das ist ein totaler Blödsinn. Und natürlich haben wir ein Problem damit, dass es einfach, wie gesagt, für Familien zu wenig Leistungen gibt und dass es ein Problem ist, dass man sich mit den Gehältern, die wir inzwischen in Österreich haben, wenn man viele Kinder hat, kaum mehr was leisten kann. Das ist eine Tatsache, da gebe ich Ihnen recht. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen diesen nicht mal 100 Familien was weg, hilft allen anderen überhaupt nichts. Das hilft keiner einzigen österreichischen Familie. Das hilft auch niemandem, der arbeiten geht. Niemand anderer profitiert davon. Wovon wir tatsächlich profitieren würden, weil es um wesentlich mehr Geld geht, weil das eigentlich tatsächlich ein Skandal ist, weil das eigentlich wirklich ein Aufreger sein sollte, sind diese ganzen Korruptionsgeschichten. Und wenn ein kleiner Personenkreis, und wir reden da wirklich von 16 Beschuldigten, sich über 1 Milliarde an unserem Steuergeld einsteckt, vermeintlich.
Es gibt hier
Das ein Aufreger ist, und dann sollten wir darüber diskutieren. Und da merkt man schon, dass wir in Österreich ein Problem haben, weil anstatt, dass wir uns über 16 Leute aufregen, die sich über 1 Milliarde krallen von unserem Steuergeld, streiten
haben darüber, dass haben Sie das getan? Sie sagen jetzt, Sie haben es gekrallt. Es gilt hier die Unschuldsvermutung. Ich habe mehrfach gesagt, das ist ein Riesenblödsinn, was da in Graz von Seiten der Behörden ermittelt wird. Und ja, es wird, glaube ich, schon seit Jahren ermittelt und wir kommen nicht weiter.
Tatsächlich ist sehr, sehr viel Geld verschwunden. Wo ist über 1 Milliarde Euro hin? Das ist eine Tatsache und das ist unter...
Nein, es ist auch das ist keine Tatsache. Man kann darüber sprechen, über die Parteienförderung in Graz. Das ist aber nicht etwas, was wir hier in Wien tun werden. Das muss dort der Gemeinderat selbst machen, ob es gescheit ist, dass es sich dort eine hohe Parteienförderung genehmigen. Vielleicht sollten es dort ein bisschen reduzieren und vielleicht das Geld woanders ausgeben als in Parteienförderung. Aber das sollte bitte der Gemeinderat in Graz tun. Und ich glaube, die kommunistische Bürgermeisterin hat das bis heute nicht getan, weil ihr offensichtlich diese hohen Parteienförderung auch gefällt.
Ja, nur die kommunistische Bürgermeisterin legt einen hohen Teil von ihrer hohen Gage auf die Seite und unterstützt damit arme Menschen.
Finde ich toll. Das ist in Ordnung. Ja?
Und dementsprechend hat das auch einen Sinn und Zweck. Was die FPÖ in der Steiermark mitunter bestellt hat um die Parteienförderung sind Vakuumpumpen. Ich will jetzt nicht näher genau darauf eingehen, was für Pumpen das waren und wofür man die verwendet. Ich sage nur, das haben die anständigen FPÖ-Politiker mit dem Steuergeld gemacht.
Gut, wir sehen, dieses Thema regt bis heute auf. Ja. Insgesamt gibt es in Österreich 95.000 Bürger aus Syrien. Ob sie jetzt zurückgehen werden, nachdem der Asylgrund Flucht vor dem Regime Assad weggefallen ist oder nicht, das werden wir frühestens wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen. Bei der Rückführung bisher haben genau 77 Syrerinnen und Syrer mitgemacht. Aber es gab noch andere Themen in Österreich, die uns wirklich geschockt und wirklich traurig gemacht haben. In Bezirk Tulln wird in einem Einfamilienhaus werden 2 Mädchen im Alter von 5 und 8 Jahren sowie deren 29-jährige Mutter tot aufgefunden. Es war ein Mord mit voranfolgenden Suizid. Die 29-Jährige war einfach völlig verzweifelt, wusste nicht, wie es weitergehen soll. Das ist ein Fall, der uns geschockt hat. Und auch zum Thema Klima gab es große Änderungen im August. Die Klimakleber, die uns über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg begleitet haben, die einen begeistert, die anderen fürchterlich genervt, sagen in Österreich Ade, sie geben auf. Anja Windl, Klimaschockierer, wir haben sie alle in Erinnerung, hat so viele Strafen, dass sie die eigentlich fast gar nicht mehr absitzen kann. Gleichzeitig, als die Klimakleber aufgeben, kippt im August das Klima bei uns in Österreich komplett. Zuerst Rekord. Regen, dann Verwüstung durch Muren und Fluten. Der Höhepunkt war dann im September mit diesen riesigen Überschwemmungen in Niederösterreich. Ja, das Klima kippt.
Wir können da gleich drüber reden. Ich möchte noch eine Zahl ausbessern. Es sind 1,8 Millionen Euro, die da in Graz im Raum stehen. Das war die Parteienförderung, wo aber völlig unklar ist, ob überhaupt was veruntreut wurde. Und weil hier gerade die Zahl der Syrer genannt worden ist von 70.000 in Österreich.
95.000
sogar. Wenn davon die Hälfte arbeiten, was ich mir nicht vorstellen kann. Und jeder, der nicht arbeitet, kriegt zumindest 1.000 Euro. Dann rechnen Sie mal ca. 50.000, die nicht arbeiten, mal 1.000, wie viel Geld das ist, was hier jedes Monat für Leute ausgegeben werden, die keinen positiven Beitrag in dieser Gesellschaft leisten. Das heißt, Sie operieren hier mit Zahlen, ich sage, wo wirklich die Millionen und die Milliarden verloren gehen sind in dem Sozialsystem für Menschen, die hier in Österreich eigentlich keinen nennenswerten Beitrag zu der Gesellschaft führen. Und Sie haben, glaube ich, von einer Milliarde in Graz gesprochen vorher. Ich glaube, das Grazer Budget der ganzen Stadt ist gar nicht so groß. Es sind 1,8. Operieren Sie nicht mit falschen Zahlen, Frau Parmena. Unterstellen Sie nicht freiheitlichen Korruption, wo nichts bewiesen ist, wo es auch keine Korruption gegeben hat. Und jetzt reden wir über das Klima. Ja, das Klima verändert sich, keine Frage. Das ist etwas, was immer schon passiert ist. Ja, es gibt Probleme im Umweltschutz und da sind sehr viel, da zählt halt immer dazu, wie viele Menschen irgendwo leben. Und umso mehr Menschen wo leben, umso belastender ist das natürlich auch für die Umwelt. Und die Frage ist, sage jetzt mal, wie kann man das beeinflussen, dass eben solche Naturkatastrophen nicht passieren? Ja, da müssen wir natürlich was tun in Österreich, keine Frage. Aber die Frage ist immer, was man tut. Und die Vorschläge, die ich da gerade von den sogenannten Umweltschützern am meisten sehe, sind fadenscheinige, die am Ende des Tages wahrscheinlich gar keinen nennenswerten Vorteil bringen würden.
Ja, die einen sagen, die Klimaschützer und die Klimakleber, das waren nervige, engagierte, junge Menschen, die wir so eigentlich wegsperren sollten. Da gehört wirklich weite Teile der FPÖ dazu. Die haben gesagt, härtere Strafen. Die anderen sagen, sie hatten recht, wenn man sich die Entwicklungen so bei uns in Österreich und überhaupt international anschaut. Muren, Überschwemmungen, riesige Katastrophen. In Wien sind wir ja fast an einer Megakatastrophe vorbeigeschrammt nach diesen heftigen Regenfällen.
Ja, Sie hatten in der Sache definitiv recht. Da sind sich alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig. Das ist evident. Wir alle sehen, das Wetter verändert sich. Das Wetter verändert sich aufgrund dessen, dass die Klimaerwärmung stattfindet. Wir alle sehen es an den Naturkatastrophen, die zunehmen. Wir alle sehen es daran, dass sich der Winter verändert. Und wir sehen vor allem, dass in den Sommern, gerade im urbanen Raum, gerade in Wien, es mitunter wirklich unerträglich heiß wird. Ob man die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, immer gutheißen muss, das stelle auch ich in Frage. Also auch da muss ich sagen, sind für mich manche Aktionen dabei gewesen, die waren kontraproduktiv. Ich glaube, es bringt halt nichts, die Leute zu verärgern, sondern ich glaube, es ist schon auch sinnvoll, den Leuten zwar bewusst zu machen, dass es ein gravierendes Problem gibt, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich entschuldige mich noch einmal für den Versprecher vorhin. Natürlich Millionen, nicht Milliarde, das tut mir leid, das will ich richtigstellen. Was ich aber auch noch sagen will, weil Sie jetzt gemeint haben, Syrer, die keinen Beitrag leisten. Es gibt in Österreich natürlich auch sehr viele Syrer und Syrerinnen, die einen extrem wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.
Gibt es, aber jeder, der nicht arbeitet, tut das nicht.
Also bitte nicht alle
über
einen Kamm scheren. Auch das würde ich nicht sagen, weil auch Menschen, die nicht arbeiten, leisten mitunter einen extrem wertvollen Beitrag. Indem sie sich zum Beispiel um Kinder kümmern, indem sie sich um Alte kümmern, indem sie ehrenamtliche Tätigkeiten verrichten, indem sie Arbeit machen, gerade im sozialen Bereich, die undankbar ist, die auch oft nicht gesehen wird, vor allem von Männern nicht, die aber trotzdem für die Gesellschaft einen extrem hohen Wert haben. Man hätte ja auch zum Beispiel, ihre Oma hat wahrscheinlich auch nicht ihr Leben lang Vollzeit gearbeitet, da werden sie wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, die hat keinen Beitrag geleistet.
Die hat aber kein Sozialgeld dafür bekommen, weil mein Großvater hat gearbeitet und hat mit seinem Gehalt ohne Sozialleistungen noch das Leben meiner Großmutter finanziert, die Kinder aufgezogen hat.
Weil man damals von einem Gehalt und, noch und, leben
und,
konnte.
Und heute ist das eben anders.
Ja, weil heute
und heute arbeitet keiner von den beiden und sie haben mehr Kinder und kriegen auch 1.000 Euro netto. Das ist in dem Fall auch die Zahl, die im Raum steht letztendlich.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump, von Ranjek bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmina und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der August 2024. Die Highlights.
Jahresrückblick 2024 bei Fellner Live. Wir sind im August angelangt und da gibt es nur ein ganz großes Thema, das dieses Land tagelang in Atem gehalten hat. Ganz Österreich hat sich ja gefreut auf das große Konzert von Taylor Swift im Stadion. Dreimal hintereinander wollte sie das Stadion ausverkaufen. Die Tickets waren alle vergriffen zu Höchstpreisen. Ausverkauft, wie es nur geht. Die Fans kamen auf der ganzen Welt nach Wien, haben teilweise die Hotels ausverkauft, haben dieses Konzert schon vorgefeiert und dann am Tag vor dem Konzert plötzlich die Hiobsbotschaft. Terroralarm und das Taylor Swift-Konzert musste abgesagt werden. Die Fans haben trotzdem gefeiert. Aber es war ein Ereignis, das uns erschüttert hat, weil es uns gezeigt hat, wie sehr der Terror das ruiniert, auf was wir uns am meisten freuen.
Die Corneliusgasse im 6. Bezirk, die ist mittlerweile zu einer Pilgerstätte für die Swifties, also die Fans von Taylor Swift geworden. Die Konzerte, die sind ja abgesagt, dafür hat man sich täglich hier getroffen, Freundschaftsbändchen geknüpft und getauscht. Hier auch die sogenannten Swift-Bäume behängt mit Bändchen, die haben als Tauschzentralen fungiert. Ja, und dazu ist aus den Fenstern von Anrainern Taylor Swift-Musik gespielt worden, man hat in Chören gesungen, also wirklich ein großartiges Bild und wir haben natürlich auch mit einigen davon reden können.
Where are you from?
Saudi Arabia.
Where exactly?
We're from the KAUST, Kinabalu's University of Science and Technology. We go to school there.
Okay.
My mom works there.
But originally you're from the United States?
Yeah, United States. Austria.
Austria, ja. Yeah.
I'm Saudi.
Yeah. Vielleicht übernimmst du kurz das Sprechen auf Deutsch. Okay. Die Herrschaften haben sich jetzt alle Tickets für die Konzerte hier besorgt. Und,
ja.
We all got tickets.
Ja, Stehplätze ganz vorne und ja.
Und das wären die Bühnen, also die Konzertoutfits gewesen, mit denen ihr dann hingegangen wärt?
Ja.
Alle Outfits. My outfit, since we came from Saudi Arabia, our flight got delayed because of Hurricane Debbie. And I lost my dress and apparently went to Philadelphia. Yeah. And I'm like, what? And so my dress, this is my backup.
Yeah,
also eine total internationale Belegschaft hier sozusagen. Wie findet ihr, dass da so eine gute Stimmung ist, trotz des eigentlich traurigen Anlasses?
Es ist sehr toll, dass wir alle zusammenhalten und ja, zusammen sind und zusammen feiern. Und es zeigt, dass wir alle zusammenhalten.
So, this is, I wish you a very nice party here with really good feelings and a good spirit. Everybody feels it. Yeah. Thank you very much. Dürfen wir vielleicht kurz fragen, was ihr hier so schreibt? Sprecht ihr Deutsch überhaupt?
Ja.
Okay. Wo seid ihr denn hergekommen?
Aus Wien.
Alle aus Wien?
Ja.
Und ihr hättet alle Konzertkarten gehabt für heute wahrscheinlich?
Ja.
Wie traurig bist du denn, dass es kein Konzert gibt?
Am Anfang schon, aber so die Stimmung hier, das macht alles viel, viel besser und ja, es ist...
Die Stimmung hier ist wirklich beeindruckend, weil obwohl es an sich traurig ist, lächeln die meisten und sind gut aufgelegt und ich meine, beim Singen hört man auch den positiven Vibe. Was macht die Swifties so besonders?
Ich glaube einfach, dass es diese Community ist, dieses Zusammensein, dieses Singen, das Armbände austauschen und ja, das macht es eigentlich aus und das ist das Coole auch bei ihrem Konzert eigentlich. Das ist etwas, was uns verbindet irgendwie und das sieht man auch hier. Ja.
Das Gemeinschaftsgefühl, das kann man natürlich auch beim Armbändchen basteln immer miteinander haben. Kollege im Studio wollte wissen, was schreibt ihr denn so auf eure Armbänder? Ich sehe da ein Love You, was sind sonst so die Themen?
Ich habe ein Lover hier, ein Style, Fearless, also Lyrics aus dem Album, ja auch Taylor Swift einfach nur, also was uns gerade so einfällt.
Wie lange werden Sie heute voraussichtlich noch hier sitzen?
Solange wir uns freut, solange die Stimmung gut ist.
Warst du in den letzten Tagen auch schon da?
Nein. Ich war gestern schon mal da.
Wie lange warst du gestern da?
Nicht lange, aber deshalb, also ich hatte vor, hier länger heute zu bleiben. Deshalb.
Aber heute werdet ihr am Konzert, das heißt, ihr habt alle viel Zeit und ihr werdet vermutlich also bis in die Nacht hinein. Dann wünsche ich noch viel Freude, viel Spaß beim Armbänder machen und ja, danke für die gute Stimmung, die ihr hier verbreitet.
Danke schön.
Gerne. Ganz wichtige Frage, warum bist du so gut aufgelegt? Es ist doch eigentlich traurig, dass kein Konzert stattfindet.
Ja, auf jeden Fall, aber ich bin einfach so froh, dass es niemandem was passiert ist. Das wäre viel, viel schlimmer gewesen, wenn hier irgendwas gewesen wäre oder dass irgendjemand schlecht gegangen wäre oder leider nicht mehr unter uns wäre. Deswegen ist es, alles ist besser, als wenn jemand zu Schaden kommt. Und ich sag mal so, klar ist das Konzert nicht da, aber wir haben hier so eine tolle Straße und alle sind gut drauf und wir muntern uns einfach alle gegenseitig auf. Das ist, glaube ich, so viel mehr wert.
Ja, ich bin jetzt nicht der größte Swiftie, aber ich muss auch sagen, ich kriege hier Gänsehaut-Feeling, ja. wenn ich vor allem die Chöre höre, wie schön die miteinander singen zu den Songs und dass dann ein Anrainer einfach die Box auf die Straße dreht und das ist eure Party. Ja. Da braucht man keinen Veranstalter, keine PR, gar nichts, sondern einfach nur gute Stimmung, oder?
Das stimmt auf jeden Fall und ich glaube auch der Mann da oben, der das ja alles möglich macht mit den ganzen Boxen, ist der Mann des Tages oder der Tages, ist ja schon eine Weile hier und 3 Tage genau und das ist einfach eine tolle Stimmung.
Wir sind so dankbar. Bevor wir jetzt total ins Schwärmen kommen, noch eine letzte Frage. Also ein gewisser Groll, ein bisschen ein Ärger und ein Zorn ist schon da. Gegen wen oder gegen was richtet sich der?
Auf jeden Fall gegen die Menschen, die allen, also uns allen wehtun wollten, aus Gründen, warum auch immer, die keiner verstehen kann, weil wir sind alle eine friedliche Gemeinschaft. Wir wollten keinem was Böses. Wir wollten einfach nur die Musik und das Feeling genießen seit über einem Jahr. Also wenn, dann gegen die Leute. Aber zum Glück sind sie weggesperrt und das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
Genau. Kommen wir zum Positiven zurück. Wie lange wirst du hier heute noch mit den anderen Swifties feiern?
Auf jeden Fall den ganzen Tag. Wir sind schon seit gestern hier in Wien und wir genießen es und wir werden so lange hier bleiben, wie es nur geht.
200.000 Swifties waren in Wien, aber sie waren nicht frustriert, sie feierten, oder?
Naja, sie haben das Beste daraus gemacht. Ich glaube, ein paar Tränen wurden vergossen. Verständlicherweise, Taylor Swift ist der Star der jungen Generation, der weiblichen vor allem. Aber ich will mal nochmal zurück, es gibt so Tage, an die erinnert man sie immer. Und es war einer dieser Tage, wo wir zusammengestanden sind. Wir waren voll fokussiert auf, wie viele Seiten müssen wir jetzt Taylor Swift machen in der Zeitung, wie machen wir das online. Der Reporter war vor Ort. Und dann auf einmal kommt daher eine Meldung, CIA warnt vor Terroranschlag. Gut, dann war eine Zeit lang Ruhe. Wir haben dann schon intern gesagt, naja, aber das Konzert, was passiert mit dem Konzert? Und erst dann hat der Veranstalter mit Rücksprache, weil es war völliges Chaos, ne, im ersten Moment. Die kriegen diese Meldung, die haben sie natürlich schon früher bekommen. Das ist dann nachher die Debatte gewesen, wie viel früher und wie lange hatten sie Zeit, um das vielleicht rechtzeitig zu klären, dass der nicht ausgerechnet am Tag des Konzertes hops genommen wird, sondern vielleicht ein bisschen früher und so, dass das Konzert vielleicht dann noch stattfinden kann. Aber zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ist er ein Einzeltäter? Wie viele Verschwörer gibt es? Es hat geheißen, Sicherheitsleute sind involviert. Facility, also in Wahrheit die Klos hintragen, sind involviert. Wer ist noch vor Ort, der eventuell gefährlich sein kann? Und das sind Kinder mit ihren Müttern. Das kann man nicht riskieren. Das haben wir ja auch alles verstanden. Die Frage ist, und es war offensichtlich nicht so leicht, einen Haftgrund dann zu kriegen. Man hat einmal sozusagen den Hinweis von der CIA gekriegt. Und dann musste man recherchieren, wo genau wusste man nicht, wo er daheim ist, wer es genau ist, bis man ihn gefunden hat. Letztendlich war es eine lange, lange Recherche, die dann halt gegipfelt ist, ausgerechnet zum Zeitpunkt, wo 200.000, am Ende glaube ich sind es 65.000 ins Stadion pro Tag gegangen, 3 Tage lang feiern wollten. Und ich war selber kurz angefressen, weil ich mir gedacht habe, muss man dem Terror sich beugen? Wir haben das intern extrem diskutiert. Muss man es klein beigeben? Aber natürlich, es sind Kinder. Es sind nicht, und man hat ja in England davor auch einen Amoklauf bei einem, also jetzt geht es vielleicht zu weit, aber es war eine Bedrohungslage da, wo man nicht gewusst hat, ob man das in Wien erleben möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Swifties, auf deine Frage, haben gesungen am Stephansplatz. Das war sicher ein heilsames Bild für uns alle, aber zurückbleiben natürlich viele enttäuschte Menschen und auch irgendwo die Wut, dass so etwas möglich ist und passieren kann in unserem Land und in Wien.
Trotzdem gab es positive Schlagzeilen weltweit. Weltweit haben wir die Bilder gesehen, wie Mädchen am Stephansplatz mit ihren Armbändern diese Armbänder an Polizisten weitergeben, wie sie singen, durch die Stadt ziehen, wie sie feiern. Was hätten sie sonst auch tun sollen? Sie sind ja da extra angereist. Also Wien hat sich da sehr positiv gezeigt.
Ja, und es passt natürlich auch zu diesem ganzen Swiftie-Vibe, den sie ja immer um sich hat und den sie auch versprüht. Sie ist ja jemand, die eben gerade dieses Freundschaftliche, dieses wirklich Herzliche, dieses Menschliche, das ist ja das, was sie eigentlich in die Welt hinaustragen möchte mit ihrer Musik und was sie auch tut. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, was viele Fans auch enttäuscht hat, dass sie sich 2 Wochen lang nicht gemeldet hat. Also Taylor Swift selbst hat sich komplett zurückgezogen nach der Absage. Es gab kein Statement, es gab gar nichts. Und erst 2 Wochen später hat sie sich dann zu Wort gemeldet über Instagram. das hat mich total gewundert, weil ich habe gedacht, sie wird, weil die haben ja gesungen für sie, die haben die ganze Nacht für sie gefeiert. Und eigentlich hätte ich es toll gefunden, wenn sie sich gemeldet hätte und gesagt hätte, Leute, ich komme wieder, oder einen Song über Instagram geschickt hätte oder was auch immer. Da waren noch viele Fans sehr enttäuscht und gab es auch teilweise Shitstorms. Dann hat sie sich gemeldet, dann war auch wieder alles gut. Sie hat dann einfach erklärt, dass sie eben nichts riskieren wollte und sie konnte einfach nichts riskieren, weil eben zuvor ja in England dieser Vorfall war. Und das hat sie ja wahnsinnig mitgenommen und sie wollte dann einfach kein Risiko mehr eingehen.
Ja. Und das Tourfinale war ja dann in London. Es war ja nochmal, glaube ich, 5 Shows und noch größer und noch. Und eben gerade dort eben war dieses Attentat von einem Einzeltäter auf Kinder bei einem Tanz, dass man es einmal nur gesagt hat, Kinder bei einem Tanzkurs mit Taylor Swift Musik, wo Mädchen getötet wurden. Und dementsprechend, das habe ich schon nachvollziehen können. Mhm. Es hätte, also ich wollte niemanden provozieren, das jetzt nochmal zu versuchen. Der wollte, Beren A. wollte ja nicht ins Stadion hinein, vielleicht sollte man das noch erwähnen, sondern er wollte vorne mit einem Auto, er hatte geübt mit einem Auto mit Blaulicht drauf, er hatte sich so ein Blaulicht gekauft, mit einer Bombe da reinzufahren. Ich meine, im Nachhinein sagt sein Anwalt, er war nie fähig, eine Bombe zu bauen. Wie der Versuch, er hatte eine Machete, er hatte Messer, er hatte Pistolen, dass er sozusagen so viele vor dem Stadion erwischt wie möglich, weil die Sicherheitsvorkehrungen sind mittlerweile sowieso enorm. Also so leicht kommt man in ein Stadion nicht rein. Aber davor hätte gereicht, weil viele Swifties, die keine Karten hatten, waren ja davor und haben ein Picknick gemacht und wollten zuhören. Und da hätten auch genug Mädchen ihr Leben lassen können. Und letztendlich das ähnliche Szenario in London zu riskieren und verantwortlich zu sein irgendwie für den Tod von Kindern oder Teenagern und Mädchen oder auch Burschen, also waren sicher auch Burschen da, das ist schon ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man sich dabei fühlen muss.
Ja, aber trotzdem, es gilt die Unschuldsvermutung für Beran A., das muss an dieser Stelle gesagt werden, ebenso für Luca, jenen Mittäter, ein Iraker, der für eine Facility-Firma im Wiener Stadion gearbeitet hat. Beran A. ist übrigens bis heute in Untersuchungshaft. Eine Frage stellt sich aber trotzdem. Der Hinweis zur Verhaftung des mutmaßlichen Täters kam ja aus Amerika. Sind wir selbst nicht in der Lage, derartige Untersuchungen durchzuführen oder sind unsere technischen Mittel nicht aus?
Da gibt es diese und diese Seite. Natürlich, die einen sagen, unsere Ressourcen, also wir haben nicht, also mit Amerika kann man da nicht mithalten, muss man ganz einfach sagen. Die Behörde ist an sich zu wenig finanziert, die Behörde hat zu wenig Mann, um das World Wide Web oder wie es auch mittlerweile Internet heißt, zu verfolgen. Und dementsprechend ist man angewiesen teilweise tatsächlich auf diese Sonderermittler des CIA, auch der Israel hat da ganz andere Möglichkeiten zum Teil. Es ist natürlich schwierig, das zu akzeptieren, weil die letzten Hinweise kamen immer von außerhalb und selten von innerhalb. Aber in dem Fall waren es auch Chats, die zu ihm geführt haben, mit einem deutschen Prediger, zum Beispiel Hassprediger, der wie ein Influencer sozusagen seine Jünger sucht. Er war ja selber ein übergewichtiger Einzelgänger, muss man sagen, junger Mann, der zu Hause gesessen ist vorm Computer und dann plötzlich angefangen hat, sich am Bart wachsen zu lassen, zu trainieren, seinen Freundeskreis, die wenigen, die er hatte, zu erklären, wie sie sich zu verhalten und zu kleiden haben. Also man hat natürlich schon im Umfeld eine Veränderung gemerkt, aber vielleicht nicht so ernst genommen. Das kann natürlich sein.
Hinzu kommt aber noch, dass wir reden über Taylor Swift. Die Frage ist, wie wäre es bei einem anderen Konzert gewesen? Taylor Swift ist eine der einflussreichsten Amerikanerinnen überhaupt. Die ist hat sogar ja die Wahl mit beeinflusst, also wo man ja sogar gesagt hat, sie kann die US-Wahl mit beeinflussen, weil der Hype um sie so enorm ist. Und deshalb ist natürlich auch das, was sie, egal wo sie es tut, weltweit, natürlich in Amerika auch immer, also da ist Amerika, glaube ich, schon irgendwie aufmerksamer.
Das war also der August 2024 im Jahresrückblick von Fellner Live mit dem Abschied von Richard Lugner, aber auch mit dem Terroralarm rund um Taylor Swift. Ein wirklich bewegender, ein wirklich aufregender Monat. Ich kann Ihnen sagen, das Jahr geht noch viel, viel spannender weiter, denn morgen sind wir bereits im September angelangt. Morgen also der Höhepunkt des Jahres, die Nationalratswahl. Kommt zum Politbeben und wenn ja, welche Folgen wird es haben? Und dazu im Studio zu Gast Peter Westenthaler und Josef Tschapp.